Hallo und herzlich willkommen zum Eishockey Newscast. Heute dreht sich alles um die DEL. Mein Name ist Ernst Wieninger und ich habe auch heute wieder zwei tolle Gäste geladen. Zum einen habe ich den André Schaal bei mir. Grüß dich, André. Möchtest du ein bisschen was über dich erzählen?
Servus, ja, hi. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin quasi aus dem Rheinland und habe vor 15 Jahren bei der Rheinischen Post Mediengruppe die Eishockey-Kolumne ins Leben gerufen. Bin jetzt mittlerweile in einer anderen Branche tätig, aber dem Eishockey seit 30 Jahren als aktiver Zuschauer verbunden.
Und dann habe ich noch den Enis Morath heute mit dabei. Grüß dich, Enis.
Hallo zusammen. Hi. Auch von meiner Seite aus ein Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Hat mich sehr gefreut, die Einladung. Zu mir persönlich, ich komme aus Villingen-Schwenningen. Das ist eine Stadt, die in Eishockey-Deutschland zumindest bekannt ist. Wahrscheinlich, da bin ich eben jetzt seit knapp 5 Jahren auch für die Eishockey-News tätig und reporte von Schwenningen aus eben über die Wild Wings.
Ja, besser hört man uns, wenn wir schon mit der DEL anfangen oder beziehungsweise mit dem Schlussspurt, finde ich ein Hitchcock-Finale Berlin zu Hause gegen Bremerhaven. Die Frage geht jetzt raus an den Enis. Was glaubst du, wer wird die Hauptrunde gewinnen?
Ja, tatsächlich finde ich eigentlich eine schwierige Frage, weil beide Mannschaften, sagen wir auch, sich von der besten Seite aus die Saison über präsentiert haben und immer wieder auch gezeigt haben, warum sie auch da oben zurecht auch stehen. Ich persönlich habe jetzt beide Teams auch hier in Schwenningen mehrmals auch gesehen. Als Schwenninger Zuschauer hat man dann auch gesehen, dass Bremerhaven sich auch deutlich hervorhebt. Berlin, nichtsdestotrotz, kommen diese Saison auch, finde ich, sehr, sehr gut rüber und spielen eigentlich auch ein sehr gutes Eishockey. Haben jetzt zuletzt in Schwenningen zwar eine 3-0 Pleite hinnehmen müssen, sind aber, denke ich, auch im Saisonende jetzt auch nochmal zu ihren Stärken auch zurückgekehrt irgendwann. Dementsprechend finde ich eine schwierige Frage, aber ich sehe leichte Vorteile bei Bremerhaven tatsächlich.
Wie siehst du das, André?
Ja, genauso. Bremerhaven schließt auf Platz 1 ab, wird am Freitag in Berlin gewinnen.
Kurz und knackig. Ich bin tatsächlich da ein bisschen konträrer Meinung. Ich glaube, dass sich Berlin die Nummer 1 zurückholt und als Spitzenreiter in die Playoffs gehen wird. Habt ihr jetzt schon so nach fast 52 Spielen eine Mannschaft, wo ihr sagt, da kann ich mir vorstellen, die Meisterschaft führt nur über diese Mannschaft oder die ist ganz dick im Geschäft, André?
Ja, Berlin sehe ich da schon mit oben, weil die haben wirklich ein Bounce-Back-Jahr geschafft nach ihrer schlechten letzten Saison und sind echt, echt gut aufgestellt. Hildebrand, haben viele gesagt, als Torwart, der in Frankfurt manchmal nur durchschnittliche Leistungen zeigte, ist ein Wabank-Spiel, der hat es aber voll bewiesen, dass er da mit einer super Fangquote glänzen kann. Berlin auf jeden Fall, München ist immer ein Playoff-Monster, die sehe ich auch da oben und Bremerhaven natürlich. Ich glaube, die drei sind es für mich, die es ausmachen.
Die Frage geht natürlich auch an dich raus, Enis.
Ja, eigentlich kann ich mich da anschließen, weil letztendlich Berlin letztes Jahr wirklich eine, schlechte Saison auch gespielt hat und dementsprechend dieses Jahr auch einiges beweisen möchte und auch das in der Hauptrunde getan hat. Bremerhaven ist, denke ich, auch nicht abzuschreiben, dadurch, dass sie eben, wie gesagt, eine fantastische Hauptrunde spielen. Und München ist natürlich immer ein Kandidat. Also München ist diese Hauptrunde am Anfang, hat man schon gemerkt, dass es da noch nicht so ganz alles funktioniert hat. Aber im Laufe der Saison sind sie ja auch immer wieder mal gekommen und haben eigentlich auch ihre Klasse zeigen können. Dementsprechend muss man mit München immer rechnen. Wen ich allerdings auch immer wieder im Fokus habe, ist auch Wolfsburg, weil die spielen, finde ich, eigentlich auch immer wieder so, dass sie weit kommen können. Und auch in der Vergangenheit hat man ja immer wieder gesehen, dass Wolfsburg da sich auch durchaus auch gezeigt hat, warum sie immer wieder da auch in den oberen Regionen der Tabelle auch zu verorten sind.
Also ich stimme euch auf jeden Fall bei mit Berlin, nach dem doch solchen Jahr, letztes Jahr heuer eine klasse Saison, ein guter Kader, durchweg stark besetzt, alle 4 Reihen. Ich tue mich tatsächlich in dieser Saison sehr, sehr schwer mit einem Favoriten oder mit mehreren, weil ich glaube, dass fast jeder, der die Top 10 erreicht, reelle Chancen hat, Meister zu werden. Also ist natürlich eine Floskel, aber ich sehe zum Beispiel in Köln, wenn es in den Lauf kommt, wie am Anfang der Saison, brutal stark. Mannheim, wenn ihr ganzes Vermögen abrufen kann, aber auch eine Mannschaft wie Bremerhaven, die in einem Rausch drin ist, oder auch Schwenningen. Also es ist, für mich ist alles drin vom, sage ich mal, typischen Meisterkandidaten von Berlin, München und Mannheim hinweg zu tatsächlichen Außenseitern wie Straubing, Schwenningen oder Bremerhaven. Also ich hab mich, glaube ich, noch nie so schwer getan, eine Prognose zu stellen. Wobei wir ja jetzt sowieso wunderbar überleiten können. Und da hole ich gleich den Enes ins Boot. Das erste Playoff-Duell steht ja schon fest und das besteht aus den Schwenninger Wildwings und den Straubing Tigers. Enes, hättest du das Duell so erwartet, vor allem auch vor der Saison oder während beim Saisonverlauf, dass man sagt, genau die zwei treffen aufeinander?
Also ich würde lügen, wenn ich jetzt Ja sagen würde, ganz ehrlich. Wenn du einen Schwenninger fragst, was er sich sehnlichst wünscht, dann ist es definitiv immer dieselbe Antwort. Das sind die Playoffs, die wir jetzt hier in Schwenningen seit Ewigkeiten nicht hatten. Und dementsprechend ist der Erfolg auch wirklich sehr hoch anzusiedeln, dass man nach knapp 30 Jahren mal wieder ins Viertelfinale gekommen ist. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass die Vorrunde bzw. Preseason in Schwenningen wirklich auch sehr zu wünschen übrig gelassen hat, dann ist der Erfolg wirklich auch sehr, sehr gut zu verorten. Ich kann mich auch in ein Gespräch erinnern, mit dem Thomas Larkin war das jetzt letztens erst, wo er zu mir gesagt hat, hätte man uns nach der Preseason gesagt, ihr werdet am Ende direkt in den Viertelfinals stehen, dann wäre das natürlich, dann hätte es jeder sehr, sehr dankend angenommen. Und dass es jetzt eben zu dem Spiel kommt, was jetzt eigentlich letzten Sonntag auch in Schwenningen tatsächlich auch als Hauptrundenspiel war, das ist natürlich auch irgendwo Eishockey-Romantik ein Stück weit.
André, wie siehst du das Duell? Zwei ja doch eigentlich Außenseiter-Teams oder Underdogs.
Ja, knappes Ding. Ich habe auch lange drüber nachgedacht, wie ich's einschätze. Und ich sag Schwenningen 7. Ich glaube nicht, dass Schwenningen ein Heimspiel verliert in den Playoffs. Und ich glaube, dass sie mit dem Joachim Eriksson, mit dem wirklich der ein Hexer da hinten drin ist, einen Sieg auf Straubinger Eis landen können. Und ich sag Schwenningen 7.
Ja, spannend. Und diese Heimstärke wird definitiv ein Faktor sein, schätze ich, weil beide Mannschaften haben jeweils die zwei Partien daheim gegen den anderen gewonnen, also Straubing daheim zweimal gegen Schwenningen und auch Schwenningen daheim zweimal gegen Straubing. Dementsprechend wird es jetzt wahrscheinlich auch im ersten Spiel dann, sagen wir mal, so ein kleines Indiz dafür geben. Wenn Schwenningen natürlich schafft, das erste Spiel in Straubing zu gewinnen, dann sehe ich auch Vorteile auf Seiten der Schwenninger. Allerdings wird diese Heimstärke der beiden Mannschaften definitiv eine Hauptrolle spielen.
Geht mir tatsächlich genauso. Ich glaube, beide Mannschaften sind ja bekannt als sehr, sehr heimstark. Ich sehe in Schwenningen tatsächlich die Schwierigkeit für die Straubinger mit der kleineren Eisfläche. Auch wenn die Spieler immer sagen, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Ich glaube, das macht schon einen Unterschied. Ich glaube tatsächlich, dass es eine lange Serie wird, mindestens über 6 Spiele gehen wird. Ich glaube sogar auch 7. Bin aber tatsächlich der Meinung, dass die Playoff-Erfahrung und zum Beispiel ein Spieler wie Justin Brown mit fast 1000 NHL-Einsätzen schon auch den Impact geben können und wissen, in welche Richtung das geht. Ich meine, es ist genügend Erfahrung auch auf Schwenninger Seite, wie zum Beispiel du schon angesprochen hast, Enes mit Thomas Larkin, der auch alles schon mit Mannheim erreicht und gewonnen hat. Und du hast natürlich auch absolute Führungsspieler. Ich glaube, es wird eine ganz, ganz enge Serie. Wir werden kein Spiel erleben, das deutlich ausgeht. Und ich glaube, Straubing in 7. Dann haben wir natürlich noch ein Duell. Ich denke, es ist ja mittlerweile ein Klassiker fast schon. Wolfsburg-München oder München-Wolfsburg. Die Reihenfolge steht noch nicht fest, wer das Heimrecht hat. Ja, André, wie siehst du die Serie?
Also München-Wolfsburg, sage ich dir jeden Tag immer München. Also ich muss aber sagen, Wolfsburg kommt näher ran, glaube ich schon. München hat jetzt auch nicht so diese Dominanz unterm neuen Trainer Toni Söderholm, die sie unterm Don Jackson hatten. Aber München ist in den Playoffs immer ein Team, das dann nochmal irgendwie zwei Gänge hochschaltet. Und die haben auch Einzelspieler wie Matthias Niederberger, der dann wirklich nochmal die Schippe drauflegt und dann unfassbare Saves macht. Ich glaube, Wolfsburg ist gut besetzt jetzt, wo wieder auch alle zurück sind. Aber ich sehe auch München an der Bande stärker gecoacht. Also
Ganz interessante Ausführungen, finde ich.
ich sage München in 7.
Du, Enes, wie siehst du die Serie?
Ja, da tue ich mich ehrlich gesagt schwer, eine Prognose abzugeben, weil ich finde, beide Mannschaften haben so ihre Stärken auch bewiesen. Aber wie der André jetzt auch gesagt hat, München hat halt diese Kaltschnäuzigkeit ja in den letzten Jahren auch deutlich gezeigt und dementsprechend liegt es natürlich auch in den Spielergenen irgendwo drinne. Und Wolfsburg hat zwar auch einige erfahrene Spieler und ja einige gute Spieler. Allerdings sehe ich auch Vorteile auf Seiten der Münchner.
Ja, diesmal bin ich wieder der Gegenpart. Also ich glaube, dass diesmal wieder die Stunde der Grizzlies schlägt, weil ich München unter Söderholm tatsächlich nicht mehr ganz so stark empfinde wie damals unter Don Jackson und München doch einige Bergtalfahrten in der Saison gehabt hat. Wolfsburg natürlich auch, aber vor allem jetzt hinten raus richtig Gas gegeben hat und meiner Meinung nach mit Peter Mueller einen absolut klasse Spieler dazu gewonnen hat, der wirklich einen Unterschied ausmachen kann. Und du hast momentan auch wieder einen Dustin Strahlmeier, wie man kennt, der den ein oder anderen Big Save auspackt. Ich glaube auch, dass wieder eine absolut enge Serie wird. Diesmal mit dem besseren Ende für Wolfsburg. Und ich glaube in 7 auch. Dann haben wir natürlich noch die erste Playoff-Runde. Und da tummeln sich ja doch Mannschaften, wo man zu Saisonbeginn oder vor Beginn der Saison allgemein gesagt hat, die kommen mit Sicherheit oder jeder Experte gemeint hat unter die Top 6. Da haben wir jetzt Köln und Mannheim zum Beispiel drin stehen. Was glaubt ihr beide, wieso hat es für beide nicht zur direkten Qualifikation gereicht? Enes.
Also auf Seiten der Mannheimer habe ich das Gefühl, dass es da irgendwie ja vielleicht auch ein bisschen eine Kopfsache gewesen ist, jetzt auch im Saisonverlauf. Sie hatten ja zum Beispiel jetzt gegen Schwenningen am letzten Wochenende, am Freitag, eigentlich die große Chance, die ja in Klammern verkorkste Saison auch irgendwo auszumerzen. Mit einem Sieg gegen Schwenningen hätten sie sich den ja, sechsten Platz noch streitig machen können oder den Schwenningern streitig machen können. Warum es da letztendlich nicht funktioniert hat, vielleicht wirklich eine Kopfsache. Und warum es generell jetzt einmal für die direkte Qualifikation nicht gereicht hat, das sind, glaube ich, ja, viele Gründe, die da mit reinspielen.
Glaubst du vielleicht, dass zum Beispiel im Mannheimer Team zu viele Häuptlinge sind und zu wenige Indianer? Diese Frage wurde ja über das ganze Jahr gestellt. Man hat ja auch den Trainerwechsel gehabt, beziehungsweise eigentlich den großen Rundumschlag. Und ich finde auch unter Dallas Eakins kam kein spürbarer mehr Impact mehr. Glaubst du, es liegt vielleicht an der Kaderzusammenstellung oder an irgendwelchen anderen Faktoren, die wahrscheinlich unter der Oberfläche bleiben?
Also ich glaube tatsächlich, dass es ein ja, Zusammenspiel vieler Faktoren ist. Also das, was du gesagt hast, kann ich definitiv nachvollziehen. Als der neue Trainer gekommen ist, war das erste Spiel dann ja auch in Schwenningen. Und man hat da wirklich auch nicht unbedingt gespürt, dass da jetzt so ein neuer, frischer Wind weht. Und Kaderzusammenstellung ist natürlich immer ein Hauptfaktor, wenn eine Mannschaft am Ende der Saison nicht so performt, wie sie sein sollte. Ja, Mannheimer Mannschaft ist einmal bestückt mit vielen richtig guten Spielern. Was da jetzt konkret dann auch das Problem ist, ob das die Mentalität dann ist, ob es zu viele Häuptlinge sind, da bin ich ehrlich gesagt dann zu weit weg, um das so final auch zu bewerten.
Wie siehst du die Mannheimer Nicht-Qualifikation und den Top 6, André?
Ja, für Mannheim als Eishockeystadt natürlich fast schon ein Desaster. Ich glaube, dass man immer bei einem, wenn ein skandinavischer Coach ein nordamerikanisch geprägtes Team trainiert. Das kann klappen, das muss aber nicht. So, und im Mannheimer Fall hat es dann eben nicht so funktioniert. Und dann hat man sich relativ früh für einen Trainerwechsel entschieden. Und wir müssen aber konstatieren, der Trainerwechsel hat eigentlich keinen Effekt gehabt. Denn ich glaube, als der Lundskog gegangen ist, waren die Achter, jetzt sind sie wieder Achter. Ich will ihnen nichts Böses, sie können natürlich am Freitag in Köln noch Siebter werden, aber eine richtige Verbesserung ist das ja offen gesagt nicht. Bei Mannheim kommt auch noch hinzu, dass da eben sehr viele Stars spielen und ich habe letztens gehört, ich glaube, wenn man sich den Mannheimer Kader anschaut, 16 Spieler haben in ihren Vereinen vorher Powerplay gespielt. So, und das weckt natürlich Begehrlichkeiten, ne? Ich kann ja im Powerplay letztendlich dann nur, wenn ich den Torwart mal rausrechne, 5 aufstellen, jeweils pro Unit. Und dann sind schon mal 5, 6 Spieler, die eben zurückstehen müssen, ne? Und ich glaube, dass vielleicht die dann auch eine gewisse Unzufriedenheit packt, weil sie eben nicht mehr die Minuten bekommen, was dann auch für die Stimmung der Mannschaft nicht so förderlich ist. Aber Mannheim hat trotzdem eine Truppe, die jederzeit explodieren kann, wie du gerade schon sagtest, in den Playoffs. Köln wiederum ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, da kommen wir ja gleich auch noch drauf.
Du hast jetzt wunderbar eingeleitet, ja. Warum glaubst du, hat es für Köln nicht gereicht, sich direkt zu qualifizieren?
Ja, ich glaube, also bei Köln muss man ehrlich sein, die spielen eine absolute Durchschnittssaison. Das ist sehr viel Zähes, kaum Highlights in der Saison. Ich hatte diese Statistik mir mal rausgesucht. Nach 50 Spielen, also jetzt hat sich das leicht verändert nochmal durch den Sieg in Ingolstadt, aber nach 50 Spielen hatten die Kölner 25 Siege, 25 Niederlagen, einen Punkteschnitt von 1,50 und ein Torverhältnis von 0. Das heißt, die waren einfach absoluter Durchschnitt. Und in Köln tut man sich immer schwer, sowas auch einzugestehen. Aber es ist eine absolute Durchschnittssaison für Köln. Und wenn man sich eben fragt, warum ist Köln so schlecht dieses Jahr, mit Blick auf den Kader, der doch Potenzial hat, dann sage ich, ja, also aus meiner Sicht fehlen denen einfach ein paar Tore. Die haben, glaube ich, in der letzten Saison abgeschlossen mit 197 Toren. Stehen jetzt bei 154. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, letzte Saison war die Liga größer, wir hatten ein Team mehr, da gab es 4 Spiele mehr. Aber selbst wenn ich Köln dann pro Spiel mal 5 Tore schenke, fehlen immer noch 20 Tore Minimum zur letzten Saison. Und ganz interessant ist, wenn man sich anschaut, wo fehlen die Tore, dann muss man doch in der Verteidigung von Köln auch suchen. Denn die Verteidiger zusammengenommen von Köln haben in dieser Saison bisher 17 Tore gemacht. In der vergangenen Saison hat Nick Bählen alleine 19 gemacht. Das heißt, wir sehen also, dass der offensive Output der Verteidigung da ganz deutlich nachgelassen hat. Und jetzt hat der Nick Bählen natürlich auch, ja, er wird selbst mit der Saison nicht zufrieden sein. Er hat eine Seuchensaison nach einer Klasse-Saison letzte Mal. Aber nochmal zum Problem der Verteidiger. Wir haben 9 Verteidiger im Kader der Kölner Haie und 5 von denen haben kein Tor geschossen. Jetzt soll man Verteidiger natürlich nicht an Toren nur messen oder auch nicht, noch nicht mal zum größten Teil messen. Aber wenn natürlich das Argument dann ist, gut, die haben andere Aufgaben, da haben wir viele Stay-at-Home-Defender und deine Unterzahlquote ist gleichzeitig 76%, dann muss man sich fragen, ob das mit dem Home-Defenden so gut klappt. Weil 76% Unterzahlquote ist unter uns Katastrophe. Und ich glaube, wenn man sucht, warum es in Köln die Saison nicht so gut klappt, dann ist die Unterzahl ein ganz großer Punkt. Die hat man nie in den Griff bekommen. Selbst mit André Schuster gab es da keine Stabilität. Und mit einer Unterzahlquote von 76% in den Playoffs, da sehe ich keinen tiefen Playoff-Run.
Ja, Ines, wo siehst du die Probleme bei den Kölner Haien? Siehst du das wie der André oder sind dir von außerhalb natürlich noch andere Sachen aufgefallen, wo du sagst, okay, da hat Köln enttäuscht oder war Köln nicht Köln-like?
Also nee, letztendlich kann ich mich nur André eigentlich anschließen. Was mir so aus der Ferne auch mir immer wieder aufgefallen ist, ist halt so das Performen einzelner Akteure. Also wie jetzt auch der André gesagt hat, Nick Bählen, dass der dieses Jahr, was er letztes Jahr gehabt hat, nicht nochmal so spielen kann, das war, glaube ich, uns allen klar. Aber dass er dann sozusagen dieses Jahr dann so unauffällig ist, hätte ich ehrlich gesagt am Anfang auch nicht erwartet. Und was auch, finde ich, eine Rolle spielen kann, ist auch die Saison von Andreas Thoresson, der in den letzten Jahren auch immer wieder eine Stütze von Köln war, der dieses Jahr auch wahrscheinlich, André, eine solche Saison hatte. War ja, glaube ich, zwischenzeitlich auch mal einige Wochen raus. Und das sind halt alles so Faktoren, die dann zusammenspielen. Und letztendlich ist das in Köln immer so eine Sache, finde ich. Da ist so viel Potenzial dahinter. Die Stadt, die Arena, die dahinter, die Zuschauerzahlen, dass das immer wieder, sagen wir, nicht abgerufen wird, ist doch schon auch, sagen wir, ja, eine tiefer gehende Frage, die jetzt so, ja, sagen wir, nicht so leicht beantwortet werden kann. Ich habe aus der Ferne auch immer mal wieder mitbekommen, dass ja auch Unzufriedenheiten mit dem Trainer ja gegeben hat seitens Fans. Ich kann mich an einen Banner erinnern, wo es hieß, als Spieler Legende, als Trainer, ich krieg's, glaube ich,
Als
gar nicht
Trainer
mehr
am Ende.
zusammen. Genau, am Ende. Und ja, letztendlich, André, du bist da vor Ort und ja, oder eher vor Ort als ich. Und ich denke, deine Einschätzungen dürften ziemlich auf den Punkt treffen.
Vielleicht noch ein Punkt zum Uwe Krupp, du hast es angesprochen. Ja, da gab unter der Saison immer mal Kritik und dieses Banner, genau, das gab es ein paar Spieltage vor Schluss, ich glaube, gegen Frankfurt oder lasst mich lügen. Beim Uwe Krupp ist es, glaube ich, so, dass der ist ja Kölner. Also ich kaufe keinem anderen Trainer in der deutschen Eishockeyliga so sehr ab, dass er mit seinem Team deutscher Meister werden möchte wie Uwe Krupp. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch so in der Liga, wenn der Uwe Krupp mit den Kölner Haien deutscher Meister würde, ich glaube, selbst die Konkurrenz würde sagen, ah, muss man ihm irgendwie gönnen. Hat er jetzt auch lang drauf gearbeitet. Also von daher, ich glaube, der Uwe Krupp ist in Köln schon beliebt. Aber in Köln ist natürlich die Sehnsucht nach diesem ersten Titel nach 2002 mittlerweile so groß. Natürlich, die Kritik wird Jahr für Jahr, wo es mit dem Titel nicht klappt, größer. Das wird so sein.
Was halt auffällig ist bei den Kölner Haien, also mir als Außenstehenden, dass die Kölner Haie sehr, sehr, ich nenne es konstant inkonstant spielen. Also du hast Phasen drin, wo du meinst, so jetzt klettern sie oder klettern sie rauf, sie finden sich wieder und dann haben sie Phasen drin, wo du dir denkst, das sind ja nicht die Kölner Haie. Und wie du schon gesagt hast, was halt wirklich gruselig ist, ist das Penalty-Killing. Hat ihnen viele, viele Punkte gekostet. Was ich aber wiederum toll finde, heuer in diesem Jahr, dass zum Beispiel ein Justin Schütz den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen konnte, die Eiszeit bekommt, die er braucht. Bestes Beispiel Tobi Antschitschka im Tor, der eine super Entwicklung genommen hat. Also es ist ja an Substanz da. Tim Wohlgemuth gibt ja viele, viele Beispiele. Die Frage, die sich natürlich auch immer stellt, wie es Enes schon gesagt hat, ja, mit dem Trainer oft doch mal in der Kritik. Ja, die Frage wollte ich dir stellen, aber du hast sie ja sowieso schon beantwortet nach Uwe Krupp. Was sehr, sehr gut ist, wenn man jemanden hat, der da näher dran ist im Rheinland, weil man dann doch immer denkt, okay, Uwe Krupp ist vielleicht der Faktor, warum die Kölner Haie jetzt nicht auf 1 oder 4 stehen, zum Beispiel. Dann haben wir aber auch noch zwei Mannschaften dahinter, zu denen wir natürlich überleiten wollen, die natürlich auch ins Viertelfinale kommen wollen. Auf der 9 der ERC Ingolstadt und auf der 10 der bayerische Rivale aus Nürnberg. Hättet ihr mit diesen Platzierungen gerechnet, vor allem in erster Linie von Ingolstadt nach dem Finalrun letztes Jahr? Enes, wie siehst du die Ingolstädter Panther?
Also tatsächlich hat es mich auch eigentlich überrascht, dass Ingolstadt dieses Jahr, sagen wir, ja, hinter den Erwartungen geblieben ist. Allerdings wissen wir, glaube ich, alle noch, wie es 2014 war. Da hat Ingolstadt auch gerade so, sagen wir, über den 9. Platz die Playoffs, ja, oder die erste Playoff-Runde erreicht und das Ende kennen wir alle. Und dementsprechend ist Ingolstadt auch eine Mannschaft, die man da eigentlich nie unterschätzen darf. Zumal es, wie wir jetzt auch schon angesprochen haben, jetzt auch in der ersten Playoff-Runde ja schon auch, sagen wir, möglich sein kann für die Panther, da weiterzukommen. Und dann ist eigentlich alles auch möglich. Und dass da dann vielleicht Kräfte freigesetzt werden auf Seiten der Ingolstädter, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Und letztendlich wird man sehen, wie es dann weitergeht. Und was, denke ich, auch erwähnt werden muss, ist halt diese Best-of-Three-Serie, was ja letztendlich auch eine Lotterie ist. Und wenn es ja für Ingolstadt gegen Köln gehen sollte, hat man dann ja eh Heimrecht im ersten Spiel aufgrund der Lanxess-Arena. Und da sehe ich eigentlich recht positiv für die Ingolstädter.
Ja, André, wie siehst du den ERC?
Also auf deine erste Frage, nein, hätte ich im Leben nicht mit gerechnet, dass die gerade mit diesem Trainer, von dem ich echt sehr viel halte, und man hört auch von den Spielern ja immer nur Positives über den Mark French, hätte ich nicht gedacht, dass sie so weit unten stehen. Aber ich glaube auch, dass sie so eine Wildcard sind. Ne? Ich denke, wenn sie auf Köln treffen, dass sie Köln ausschalten werden. Und dafür brauchen die gar nicht 3 Spiele. Ich glaube, in 2 würden sie Köln dann ausschalten. Denn gerade wurde schon angesprochen, Köln hat ja notgedrungen das Heimrecht wegtauschen müssen, weil die Lanxess an dem Sonntag belegt ist. Und für mich ein Vorteil für Ingolstadt. Und wenn man sich mal erinnert, manchmal wiederholt sich ja auch im Eishockey-Geschichte, vor 2 Jahren hat Ingolstadt das Heimrecht weggetauscht in den Pre-Playoffs nach Köln, verlor dann plötzlich in Köln 4-3, glaube ich, und stand dann zu Hause schon mit dem Rücken zur Wand. Und da das Schicksal könnte dann auch Köln ereilen, dass die tatsächlich das erste Spiel dann verlieren in Ingolstadt und zu Hause der Druck dann immens ist. Und wenn wir eins in den letzten 30 Jahren gelernt haben, dass die Kölner Haie zu Hause in Playoffs keine Macht sind, sondern dass der Heimvorteil eher wertlos ist für Köln.
Ja, da ist was dran. Und ich habe tatsächlich bei Ingolstadt eine Theorie, warum es, sage ich mal, in Anführungszeichen nur entweder Platz 9 oder 10, kann es ja auch noch werden, wird am Ende. Ich glaube, dass die CHL doch mehr Körner gelassen hat, als manche gedacht haben. Das Phänomen konnte man ja auch Jahre zuvor schon bei den anderen Mannschaften sehen, dass die sehr, sehr spät in die Saison wirklich reingestartet sind, ja, doch ins Rollen gekommen sind. Zum Beispiel vor 2 Jahren die Straubing Tigers, genau das Gleiche. Und dann ist, glaube ich, ganz, ganz schwer, sich wieder raufzuarbeiten. Ich sehe bei Ingolstadt heuer ähnliches Problem, wie es das du, Arne, bei den Kölner Haien identifiziert hast. Die Ingolstädter Panther tun sich unheimlich schwer, Tore zu schießen. Die haben sehr, sehr viele glasklare Chancen, aber irgendwie wollen die Pucks nicht ins Tor fliegen. Natürlich, Playoffs haben ihre eigenen Gesetze. Und wie du, Enes, schon gesagt hast, vom Platz 9 zum deutschen Meister, warum nicht? Ich sehe bei Ingolstadt einen Riesenvorteil zu allen Pre-Playoff-Mannschaften. Die haben meiner persönlichen Meinung nach den stärksten Goalie, der tatsächlich dann auch den Unterschied ausmachen könnte mit Michael Gartheig. Könnte ganz, ganz interessant werden. Und dann haben wir eine Mannschaft, die momentan heiß ist wie Frittenfett auf der 10. Hat jeder vor Wochen gesagt, ja, die gehen wahrscheinlich zwischen 11, 12 und 13 raus. Und jetzt haben sie eine Serie hingelegt. Die Nürnberg Ice Tigers. André, was sagst du zu den Ice Tigers?
Also ich muss sagen, das ist so eine Mannschaft, die man irgendwie mögen muss. Der Tom Rowe setzt da auf viele junge Leute, die auch viel Verantwortung bekommen. Also ganz schnelles Eishockey spielen, die offensives Eishockey. Nürnberg, eine schöne Stadt nebenbei. Also tolle Entwicklung. Und ich glaube, mit dem Etat musste man nicht damit rechnen, zwingend, dass die in die Pre-Playoffs kommen. Jetzt sind die, wie du schon sagst, super drauf. Haben allerdings natürlich so ein bisschen mit der Hypothek der Vergangenheit zu kämpfen. Ich glaube, gegen Mannheim noch nie eine Serie gewonnen in Playoffs, aber korrigiert mich, wenn ich da Quatsch erzähle. Also da hat Mannheim noch diesen Nimbus so ein bisschen der Unbesiegbarkeit und tatsächlich auch im Aufeinandertreffen gegen Köln. Also wenn es irgendwie neben Frankfurt, die glaube ich seit ihrem Wiederaufstieg nicht in Köln gewonnen haben, wenn es eine Mannschaft gab, mit der Köln zu Hause ganz gut klarkam, dann waren das die Ice Tigers. Von daher sehe ich sie in beiden potenziellen Duellen eher ausscheiden.
Kann ich nachvollziehen, kann ich ein Stück weit auch ja, ähnlich so behaupten. Allerdings muss man halt auch klipp und klar sehen, dass Nürnberg ja schon auch eine Saison gespielt hat, wo es lange Zeit auch ungewiss war, in welche Richtung es geht. Also vor, glaube ich, 1, 2 Monaten wären sie froh gewesen, wenn sie jetzt auf dem Platz 10 gestanden wären. Und dementsprechend denke ich, oder könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es bei ihnen jetzt so eine, ja, jetzt erst recht Mentalität, beziehungsweise, ja, wir haben nichts zu verlieren, Gedanken weckt, und das kann ja oftmals auch, sag mal, etwas freisetzen, und dementsprechend wird das ja spannend sein, was der Tom Rowe in seinen ja, Spielen als, ich glaube, er hat es ja auch schon bekannt gegeben, dass er da jetzt eben am Ende der Saison ausscheiden wird, in seinen letzten Spielen als Trainer der Nürnberger, was er da so freisetzt. Und dementsprechend blicke ich dem auch sehr, sehr ja, interessiert entgegen.
Geht mir tatsächlich ganz, ganz ähnlich, weil Nürnberg startet eigentlich tatsächlich unter der Prämisse, wir haben nichts mehr zu verlieren. Wir sind Zehnter, wir können frei aufspielen. Du hast sehr, sehr gute junge Deutsche, die auch Führungsrollen übernehmen. Nur mal vorangenannt Daniel Leonhardt, Tim Fleischer und Elis Hede. Dann hast du, und das ist, finde ich, nicht zu unterschätzen, einen Niklas Treutle, der Selbstvertrauen wieder hat, der dir die Saves wieder macht, die am Anfang oder auch Mitte der Saison nicht waren, wo er ja wirklich in der Formkrise gesteckt ist. Und dann hast du natürlich auch noch so ein, zwei, sag ich mal, sehr erfahrene Spieler, die auch sagen, okay, wir sind Zehnter geworden, wir müssen positiv bleiben, die mit dieser Energie und ich glaube auch Freude, egal ob das jetzt Mannheim wird oder Köln, vielleicht diese Energie auf dem Eis auch wirklich entfesseln können und dadurch doch für mich persönlich dann überraschenderweise auch ins Viertelfinale einziehen können. Jetzt habe ich natürlich abschließend zu unserem Podcast heute noch eine typische Rubrik bei uns. Wir haben ja immer den Player to Watch. Fange ich bei dir an, Enes. Hast du für die erste Playoff-Runde oder auch schon fürs Viertelfinale einen bestimmten Spieler dir rausgepickt, wo du sagst, das wird ein ganz wichtiger Akteur in den Playoffs sein?
Also jetzt, was die erste Runde angeht, sind es eben vier Mannschaften, bei denen dann eben jemand da heraussticht. Da finde ich, ist ein Justin Schütz von Köln definitiv nicht zu unterschätzen, der ja auch in der Hauptrunde auch immer wieder gezeigt hat, was er da kann und auch ja mehr oder weniger als junger Spieler da auch vorangeht und dementsprechend definitiv einer ist, den man auf der Liste haben muss.
Jawohl. Und du, André, hast du dir schon jemanden rausgepickt?
Also ich habe tatsächlich auch einen Kölner und jetzt bei allem Lob für Justin Schütz natürlich, ich kann die Wahl da voll nachvollziehen, auch ein sehr ungewohnter Fehler von München, so einen Spieler abzugeben, aber das nur als Nebensatz. Ich sag Dave McIntyre. Ganz schlechte Saison aus seiner Sicht, letzte Saison noch über 20 Tore, die Saison glaube ich 7. Aber das ist so ein Veteran-Player, der auch in den vergangenen Jahren als einziger im Kölner Team eigentlich immer geschafft hat, in den Playoffs nochmal einen anderen Gang zu finden. Der, glaube ich, selbst in dieser Katastrophenserie gegen Berlin beide Tore für Köln gemacht hat. Und der auch letztes Jahr dieses wichtige Overtime-Tor, glaube ich, gemacht hat. Boah, Spiel 3, glaube ich, in Mannheim. Das ist ein Spieler, der mit seiner Erfahrung in den Playoffs, glaube ich, nochmal richtig aufblühen wird. Kann ja sein, dass es seine letzte Saison ist. Der wird nochmal alles raushauen.
Ich habe mir tatsächlich auch jemanden ausgesucht. Und zwar, ich habe mir ja vorher schon ein bisschen angedeutet, für die erste Playoff-Runde für den ERC Ingolstadt Michael Gartag. Ich glaube, mit ihm steht und fällt der ERC Ingolstadt. Ob es ins Viertelfinale geht oder vielleicht auch noch weiter oder ob in der ersten Playoff-Runde Schluss ist. Ich denke, was Michael Gartag kann, ist unbestritten in der DEL. Weiß, glaube ich, jeder. Meiner Meinung nach mit Joachim Eriksson die zwei stärksten Torhüter, ist meine persönliche Meinung. Ja, und bei Gartag sehe ich natürlich auch das. Er kann auch nämlich noch eines, was man nicht gerne hört, er kann polarisieren. Das könnte sein, dass er Spieler aus dem Spiel nimmt, die für die Konkurrenz sehr, sehr wichtig sind. Er ist natürlich nicht unumstritten mit seinen Aktionen, die er ab und zu fährt, aber ich glaube, in den Playoffs ist manchmal gar nicht so verkehrt, wenn du einen polarisierenden Goalie auch drin hast. Könnte tatsächlich für Ingolstadt ganz, ganz wichtig werden. Ich habe mir tatsächlich noch einen zweiten ausgesucht, und zwar für die, sage ich mal, schon feststehenden Serien. Und das wäre also im Viertelfinale, und zwar bei den Schwenninger Wild Wings, bin ich ganz gespannt auf Thomas Larkin, auf seine Erfahrung, wie er die aufs Eis bringt und ob er die Mannschaft doch auf dem Eis als verlängerter Arm Steve Walkers führen kann. Habt ihr auch in der ersten Playoff-Runde, im Viertelfinale schon einen Player, wo ihr sagt, wird interessant, wie sich der verhält? André.
Ja, für mich speziell dann bei der Serie Straubing-Schwenning vielleicht Parker Tuomi. auch lange verletzt. Es gibt auch das ein oder andere Gerücht, dass es ihn Richtung Köln zieht. Und gerade mit Blick darauf wird er sicher noch mal gucken, dass er da gut performt.
Und hast du noch jemanden, Enes?
Also aus der Serie sind mir auch ein, zwei Spieler definitiv im Kopf geblieben, auch was auf Straubinger Seite angeht, zum Beispiel ein Justin Scott, hat mir persönlich auch sehr gut gefallen, hat jetzt auch sehr gute Leistungen gebracht. Und auf Schwenninger Seite, wen ich da auch hervorheben kann, ist ein Zach Senyshyn, der seine erste Europasaison spielt, der das erste Jahr in der DEL ist und am Anfang definitiv seine Schwierigkeiten gehabt hat. Allerdings merkt man bei ihm, dass er schon auch ein Unterschiedsspieler sein kann und im Laufe der Saison immer mehr geworden ist. Und ich bin gespannt, wie er jetzt, sagen wir, auch jetzt in den Playoffs, dann, wenn es halt heiß wird, auch performt. Und ich sehe ihn auch als ein möglicher Schlüsselspieler für den Erfolg der Schwenninger.
Ja, ich habe mir auch dann noch jemanden aus der Serie rausgesucht, Wolfsburg und München. Hier gehe ich tatsächlich mit Peter Müller. Peter Müller mit seiner Erfahrung, mit seinem Schuss, mit seiner Präsenz, glaube ich, könnte tatsächlich so ein Unterschiedsspieler sein, den man jetzt wahrscheinlich noch nicht vermutet, der am Ende aber dieses Quäntchen mehr auf Seiten Wolfsburgs zieht, das dann auch zum Gewinn der Serie reicht. Das ist tatsächlich so ein kleines Bauchgefühl von mir. Enes, hast du auch noch einen Spieler für diese Serie im Blick?
Also tatsächlich kann ich mich da echt anschließen, als Peter Müller da in Schwenningen gespielt hat, was der für ein Händchen und vor allem auch, was der für eine Präzision an den Tag gelegt hat und was der für Ideen auf dem Eis hatte, das war wirklich phänomenal. Und er fällt zwar jetzt vielleicht nicht sofort einem auf, obwohl eigentlich von seinem Bart her vielleicht schon, aber die Art und Weise, wie er Eishockey spielt und vor allem auch die Erfahrung, die er da in seinen, ich glaube, 35 Jahren gesammelt hat, die ist wirklich phänomenal und da sehe ich auch wirklich ja, auch viele Creds bei ihm, definitiv.
Und dann geht natürlich die gleiche Frage nochmal raus an dich, André.
Ja, da ich ja auf München setze, muss ich ja einen Münchner als Unterschiedsspieler nehmen. Ich sage Austin Ortega. Austin Ortega ist so ein Spieler, bei dem ich immer den Eindruck habe, wenn er Lust hat, kann er drei Tore machen. Rechtsschütze, ganz variabel, richtig harter, platzierter Schuss. Ich glaube, der ist so ein Spieler ist in den Playoffs immer Gold wert.
Dann möchte ich mich recht herzlich bei euch beiden bedanken, dass ihr zu Gast wart. Fange ich mal bei dir an. Danke, André.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Und natürlich auch dir einen Riesendank, Enes.
Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte und kann ich eben nur zurückgeben, hat mir auch sehr viel Freude bereitet.
Bleibt gesund. Auf Wiederhören und Servus.